Wie schwer fällt es uns, meine lieben Geschwister, Nein zu sagen? Wenn uns zum Beispiel jemand so eine leckere, tolle Schwarzwälder Kirschtorte anbietet. Oder wenn wir an einem großzügigen, aufgebauten und mit leckeren Sachen versehenen Buffet vorbeigehen und eigentlich wollten wir ja nur unseren Teller abstellen. Gar nicht so einfach zu antworten, wenn man weiß, dass nach dem Gottesdienst hier wir gemeinsames Mittagessen Bring and Share haben werden. Nichts ist schwerer, sagt Kurt Tucholsky, und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, Nein. Nun, in dem heutigen Abschnitt der Bergpredigt geht es auch um das Nein-Sagen. Es geht genau gesagt um das Fasten. Für unsere Gäste nochmal erwähnt, wir sind gerade dabei hier in der Gemeinde an den Sonntagen, die Bergpredigt, diese gewaltige Predigt, die Jesus auf dem Berg gehalten hat, in der Nähe des Sees Genezareth hier durchzudenken und uns gemeinsam Gedanken zu machen, zu lernen, zu hören, was Jesus uns da sagt. Und heute geht es tatsächlich um das Thema Fasten und es ist fast schon ein bisschen eine Ironie, dass wir dann nachher anschließend hier ein ganz tolles Buffet haben werden, wo wir unser Essen teilen. Aber die Woche hat ja noch 6 Tage. Wir werden gleich sehen, wenn wir den Text lesen, es geht hier nicht ums Heilfasten oder um das Fasten als Schlankheitskur, sondern um ein ganz anderes Fasten. Fasten ist ja heute, selbst in unserer christlichen Welt, gar nicht so populär. Vielleicht gerade jetzt in der sogenannten Fastenzeit versucht man sich etwas zu enthalten. Der eine verzichtet vielleicht auf das Fernsehen, der andere, der sagt, okay, zwischen Aschermittwoch und Ostern, da verzichte ich ganz auf Schokolade und am Freitag, da wird nur noch Fisch gegessen. Aber ist das wirklich Fasten im biblischen Sinne? Fasten als Entschlackungskur im Sinne von Wellness, das ist sehr verbreitet. Und ich habe einfach letzte Woche unter Google den Begriff Fasten mal eingetippt. Es gab ungefähr 125 Millionen Einträge zu diesem Stichwort vor 4, 5 Tagen. Und gleich auf den ersten Seiten, da erklären die Techniker Krankenkasse und auch die AOK das Heilfasten nach Buchinger. Wie es funktioniert und wie man von so einer Heilfastenkur wirklich gesundheitlich profitieren kann. Es gibt viele Seiten, die über das Fasten informieren. Und ganz interessant sind dann auch die Foren, wenn man da mal nachschaut, so die Erfahrungsberichte, all den Ballast dieser überfüllten Welt einfach loslassen. Oder das neue Lebensgefühl ist unbeschreiblich gut, erklärt Katrin. Fasten als Hilfsmittel, meine eigene Mitte zu finden, sagt Karin. Und natürlich darf auch ein schönes Zitat von Mahatma Gandhi nicht fehlen. Was die Augen für die äußere Welt sind, das ist das Fasten für die innere. Und um das Angebot ganz abzurunden, gibt es auch noch einen Fastenshop, wo man gleich auch ein Fasten für alle Paket bestellen kann. Und natürlich, ich glaube, das ist der Herr Moll oder so, der Werbung macht für seine Bücher. Aber was sagt uns Jesus in der Bergpredigt über das Fasten? Und darüber wollen wir jetzt nachdenken. Und da geht es um ein ganz anderes Fasten. In Matthäus 6, Verse 16 bis 18, sagt Jesus seinen Zuhörern und auch uns, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Unser Herr führt hier einen dritten Bereich des geistlichen Lebens an, um dieses grundlegende Prinzip aus Matthäus 6, Vers 1 zu veranschaulichen. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Das war doch so der Themasatz dieses Abschnitts hier. Zum dritten Mal nach Almosen geben und beten, warnt uns unser Herr auch beim Fasten davor, es so zu machen wie die Heuchler. Nun, da in unserer evangelikalen Welt das Fasten eine weithin ziemlich verlorene Disziplin ist, wollen wir heute ein bisschen genauer uns die Bedeutung des Fastens anschauen. Und wir möchten auch die Warnung unseres Herrn hier verinnerlichen, Fasten und überhaupt geistliche Disziplinen nicht, ich sag's mal etwas provokativ, als eine exhibitionistische Übung praktizieren. Ich habe die Botschaft überschrieben, Fasten und nicht glänzen. Wenn wir fasten, wollen wir uns allein auf Gott konzentrieren. Das wäre so der Grundgedanke dieser ganzen Botschaft. Schauen wir uns also diesen Abschnitt etwas näher an. Ich möchte versuchen, das Thema so anhand von drei Hauptfragen zu behandeln. Zunächst mal wollen wir uns fragen, was ist geistliches Fasten? Ganz allgemein einen Überblick uns verschaffen, was die Bibel darüber sagt. Und dann wollen wir fragen, was bedeutet Fasten nicht oder wie sollen wir nicht fasten? Und drittens, wie sollen wir fasten? Zur ersten Frage, was ist geistliches Fasten? Darauf gibt es eine einfache Antwort. Man kann das ganz einfach definieren. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung mit dem Zweck, sich in dieser Zeit besonders der Gemeinschaft mit Gott zu widmen. Fasten ist offensichtlich in der Bibel kein Tabuthema. Immer wieder finden wir Stellen, wo Fasten und auch Beten aneinander gekoppelt sind. Was nicht bedeutet, dass wir immer auch fasten müssen, wenn wir beten, aber andersrum ist es wichtig, dass wenn wir fasten, wir auch beten. Fasten ist eine geistliche Disziplin, die uns eine Hilfe zum Gebet oder auch zum inneren Sich-Lösen von irdischen Dingen sein kann. Und wir werden das sehen, geistliches oder biblisches Fasten ist etwas ganz anderes als Heilfasten oder Schlankheitskur, das steht doch außer Frage. Man kann es auch so sagen, beim Heilfasten versuchen wir Gewicht zu verlieren, beim biblischen Fasten versuchen wir uns in Gott zu verlieren. Also zunächst mal ein kleiner Überblick über das Fasten. Im Gesetz lesen wir, dass die Juden am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur-Tag, fasten sollen. Am Yom Kippur-Tag beinhaltete das Fasten auch das Verbot jeglicher Arbeit oder jegliche Form von Arbeit. Zweitens wurde gefastet in Zeiten echter Buße und Demütigung vor Gott. In Joel 2, Vers 12 lesen wir: Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Das ist die Sprache der Buße. Buße wird hier verbunden mit Fasten. Dann im Buch Nehemia hören wir, als Esra dem Volk, das aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, das Gesetz Gottes vorliest, die Leute anfangen, ihre Sünden gegenseitig zu bekennen und eine Zeit des Fastens auszurufen. Dann in Apostelgeschichte 9 lesen wir von Saulus. Dieser Mann, bevor er Apostel wurde, die ersten Christen, die Urgemeinde bitter verfolgte, auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus und aus dem Saulus wird ein Paulus. Und dann hören wir, wie Paulus 3 Tage lang keine Nahrung zu sich nahm. Es wurde also gefastet. Wenn man sich bewusst von der Sünde trennte, als Zeichen der Buße und der Demütigung vor Gott. Drittens, die Bibel berichtet uns auch, dass gefastet wurde vor großen Entscheidungen, deren Ausgang von Gott allein abhängig war. Wenn man vor einer großen Krisensituation stand, haben die Menschen gefastet, um ihre ganze Aufmerksamkeit Gott im Gebet zu widmen. Moses. Er fastete in der Zeit, als er von Gott das Gesetz auf dem Berg Sinai erhielt. Esther, bevor sie vor den König trat, um für ihr Volk Gnade zu erbitten, drängt sie Mordechai, eine Fastenzeit unter den Juden auszurufen. Und dann haben wir Jesus. Er fastete 40 Tage, bevor er seinen öffentlichen Dienst begann. Die Gemeinde in Antiochia fastete, bevor sie Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise aussandte. Und in Apostelgeschichte 14,23 lesen wir, dass Paulus und Barnabas beteten und fasteten, nachdem sie Älteste eingesetzt hatten, in der neu gegründeten Gemeinden, auch eine interessante Stelle, dass sie, nachdem sie die Ältesten eingesetzt hatten, die begleiteten mit Fasten und Beten. Wir sehen also in der Bibel, fasteten Menschen in Zeiten der Buße, wenn sie vor wichtigen Entscheidungen standen und um Gottes Hilfe baten oder diese auch brauchten. Vielleicht fragen wir uns, ja, das war damals, aber ist Fasten heute für uns noch eine geistliche Disziplin, der wir nachgehen sollten? Ich denke, die Bergpredigt, sie beantwortet diese Frage. Jesus beginnt ja dieses dritte Beispiel, indem er sagt, wenn ihr aber fastet. Damit wird schon mal klar, dass unser Herr das Fasten als Tatsache feststellt, nicht so als eine Möglichkeit. Er geht einfach davon aus, Auch später wird das deutlich in den Evangelien, dass das Fasten eine sinnvolle geistliche Disziplin ist, die nötig werden kann, wenn man sich mit einer bestimmten Situation konfrontiert sieht. In Matthäus 9, da wird Jesus von den Jüngern des Johannes gefragt, sag mal Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und übrigens auch die Pharisäer, wir tun das regelmäßig. Das heißt, genau genommen, zweimal die Woche. Worauf Jesus antwortet, können etwa die Hochzeitsgäste trauen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Jesus sagt hier klar, dass eine Zeit kommen wird, wenn seine Jünger fasten werden. Wann werden sie fasten? In seiner Abwesenheit. Fasten ist also keine veralterte geistliche Disziplin, die zu einer alten Heilszeit gehört oder was man nur im Kloster tun soll oder darf, die Mönche, die Monastiker, sondern etwas, was auch wir heute als Nachfolger Jesus praktizieren sollten. Nun fragen wir uns vielleicht, warum sollten wir diese geistliche Disziplin praktizieren? Was ist der Zweck oder der Sinn des Fastens? Der Zweck des Fastens ist die innige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. So hatten wir das in unserer Definition auch zusammengefasst. Wenn wir fasten, suchen wir den Geber und nicht die Gaben. Und meistens finden wir in so einer Zeit sehr schnell heraus, worauf wir wirklich Hunger haben. Ich erinnere uns an die Seligpreisung, da sagt Jesus am Anfang dieser Predigt schon, glückselig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Nach was hungern wir wirklich? Haben wir wirklich Hunger nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit? Der Theologe Dallas Willard, er ist schon seit etlichen Jahren beim Herrn, er schrieb über das Fasten, diese Disziplin, sie lehrt uns sehr schnell einiges über uns selbst. Sie wird uns demütigend beweisen, wie sehr unser Friede von der Freude oder dem Vergnügen am Essen abhängt. Ist euch das schon mal bewusst geworden, warum wir unruhig werden, wenn der Sonntagsmorgen-Gottesdienst hier etwas länger geht? Warum wir uns vielleicht sogar ärgern über den, der die Moderation oder die Gottesdienstleitung hat, oder über den Johann, der wieder mal viel zu lang predigt? Es hat meistens auch etwas mit dem Essen zu tun, an das wir so gebunden sind und vielleicht heute nicht mehr ganz so arg wie früher, aber früher war das vor allem hier in unseren Breitengraden eine fast göttliche Regel. Um 12 Uhr müssen die Spätzle und der Braten am Sonntag auf dem Tisch stehen. Wir sind regelrecht gebunden an ein gutes, reichhaltiges, üppiges Sonntagsessen. Wenn wir nur ein paar Stunden nicht essen, beginnt unser Magen zu knurren und wir bekommen Kopfweh und die Laune ist dahin. Vor allem bei uns Männern. Ich rede hier aus Erfahrung. Gerade angesichts dieser Tatsache ist Fasten vielleicht etwas, worüber wir vielleicht intensiver nachdenken sollten. Je mehr ich über dieses Thema nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass Fasten auf jeden Fall ein Weg sein kann, unsere Abhängigkeiten zu erkennen. Aber durch das Fasten haben wir auch die Möglichkeit zu erfahren, dass Gott selbst eine Nahrungsquelle ist und dass er in dieser Zeit, die wir uns für ihn nehmen, wirklich genügt. Als Jesus in der Wüste fastete, da wurde er von Satan versucht. Wir kennen alle die Geschichte. Und was sagt der Teufel zu ihm? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Und Jesus antwortet, der Mensch, er lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Sind das nur schöne Worte oder steckt wirklich mehr dahinter? Eine andere Stelle in diesem Zusammenhang ist auch interessant. In Johannes 4, da lesen wir die einmalige Begebenheit von der Samariterin am Jakobsbrunnen. Lest das mal nach. Nachdem die Frau in die Stadt zurückläuft, da drängen die Jünger Jesus, ihren Meister, etwas zu essen. Sie waren ja gegangen, um Essen zu holen. Deshalb war Jesus allein mit dieser Frau an diesem Brunnen. Aber Jesus, er wehrt ab. Und wisst ihr, was er zu ihnen sagt? Er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Haben wir das gehört? Auch wenn Jesus kein Essen zu sich genommen hatte, hatte er eine Speise. Meine Speise ist es, so sagt er da, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Darum geht es beim Fasten. Wenn wir fasten, verdauen wir das Brot, welches das Wort Gottes ist. Weil in seinem Wort, da ist sein Wille offenbart. Und wir ernähren uns dabei von der Speise, von der die Welt nichts kennt. Geistliches Fasten heißt also nicht nur freiwilliger Nahrungsverzicht, sondern auch bewusste, intensive Ernährung mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, mit dem Willen Gottes, ja mit Gott selbst. Wenn wir das mit einer richtigen Einstellung tun, dann kann jedes Magenknurren eine Erinnerung sein, dass wir an diesem Tag ganz besonders Gott suchen. Die Zeit, die wir gewöhnlich für das Vorbereiten von Mahlzeiten brauchen und dann für das Essen selbst, haben wir dann zur Verfügung, um zu lesen, zu beten, auf Gott in der Stille zu hören. Fasten hat also einen Nutzen in unserem geistlichen Leben, weil es eine Zeit der Gemeinschaft, der innigen Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel sein kann. Und es hat auch noch diesen anderen Zweck. Es deckt Dinge auf, die uns kontrollieren. Es ist immer auch eine Zeit der Selbstprüfung und der Reinigung. Wir prüfen und wir fragen uns dabei, was sind unsere grundlegenden Leidenschaften? Was treibt uns an? Was, Was hat Macht in unserem Leben? Was kontrolliert uns so sehr? Wenn wir fasten, wenn wir diese Zeit der Stille haben, können wir vielleicht das noch besser herausfinden. Manchmal werden uns in so einer Zeit auch Sünden oder Dinge bewusst, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Und die wir ablegen sollten. Deshalb kann eine Fastenzeit auch eine sehr demütigende Erfahrung werden, weil Dinge da ans Licht kommen, die nicht schön sind, die uns vielleicht beschämen. Aber Gott will uns diese Dinge zeigen. Er will sie offenbaren. Und er will uns reinigen. In einem gewissen Sinne kann Fasten so eine Zeit der Aufdeckung und der Reinigung sein. Der Theologe John Piper, er beschreibt das Fasten als die hungrige Dienerin des Glaubens. Eine interessante Bezeichnung. Und ich zitiere: Was ist sie doch für eine Dienerin? Demütig und still. Ohne viel Bewegung bringt sie hervor aus den dunkelsten Ecken meiner Seele die Unzufriedenheit über meine Beziehungen, die Frustration über meinen Dienst, die Angst vor Versagen, die Leere der vergeudeten Zeit. Und gerade wenn mein Herz sich an ein hervorragendes Essen mit Freunden in der Pizzeria erinnert, flüstert sie mir leise zu: Heute Abend nicht. Das kann zuerst eine vernichtende Erfahrung sein. Werde ich die Gemeinschaft mit meinem Gott so kostbar und tief empfinden, dass ich nicht nur pflichtbewusst mich an mein Fasten halte, sondern mich mit Freuden ihm hingebe? Oder werde ich die Bedeutung des Fastens wegrationalisieren und mein Bedürfnis nach Essen stillen? So beschreibt Piper seine Erfahrung. Beim Fasten werden uns die Dinge bewusst, die uns manchmal beherrschen und gefangen nehmen. Wir haben ein wenig darüber nachgedacht, was Fasten ist. Lasst uns jetzt sehen, was Jesus in der Bergpredigt darüber sagt, wie wir nicht fasten sollen. Das ist die zweite Frage hier. Und der Herr, er kritisiert, wie auch beim Geben und beim Beten, die Heuchelei. Oder genau gesagt, die Absicht der Heuchler. Sie wollen mit ihrem Fasten die Aufmerksamkeit der Menschen finden. Und besonders bei den Pharisäern hatte das Fasten so den Beiklang der Schauspielerei bekommen, denn sie sorgten dafür, dass alle von ihrem Fasten erfuhren, indem sie einfach so leidende Gesichter machten, ihr Äußeres vernachlässigten. Vielleicht wuschen sie sich nicht oder sie rieben sich mit Staub oder Asche ein, so wie ein Schauspieler sich vor der Aufführung schminkt. Auch hier ist noch einmal festzuhalten, Jesus fragt nicht, wann und wie lange jemand fastet, sondern ihm geht es um das Wozu dieser geistlichen Übung. Ihm geht es niemals um die Form, sondern immer um das Motiv. Ob wir es tun, um bei den Menschen Eindruck zu machen und Anerkennung zu bekommen, oder eben wirklich verborgen und allein für Gott. Beim Fasten, wie auch beim Beten oder Spenden, ist die Rückfrage, um wen es uns wirklich geht. Um unser Ich oder um Jesus? Unser Herr sagt, wer für Menschen fastet, wird auch ausschließlich von Menschen gelobt werden. Aber bei Gott hat solch ein Fasten überhaupt keinen Wert. Faste deshalb nicht so, dass die anderen etwas davon erfahren. Fasten ist zunächst eine private Angelegenheit zwischen demjenigen, der fastet, und Gott. Und ich persönlich finde es immer suspekt, wenn jemand aufzählt, wie viel und wie oft er fastet. Die Versuchung, in der Öffentlichkeit durchsickern zu lassen, dass man gerade fastet, ist so groß, dass man besonders gut darauf achten sollte, es unbemerkt zu tun. In jedem Fall darf das Fasten nicht als Methode benutzt werden, um die eigene geistliche Befindlichkeit oder die der anderen zu bewerten. Deshalb ist auch beim Fasten es unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, warum tue ich, was ich tue? Warum faste ich wirklich? Wir dürfen nie vergessen, dass wir unser Leben in der Gegenwart des einen Zuschauers leben. Dieses einen Zuschauers, der unsere tiefsten Beweggründe kennt. Er sieht hinein in unser Herz, in unser Innerstes. Nun, Jesus hat in der Bergpredigt nicht nur gelehrt, wie wir nicht fasten sollen, sondern er lehrt uns auch, wie wir fasten sollen. Das ist hier die dritte Frage. Und ich möchte ein bisschen das, was er sagt, mit meinen eigenen Worten umschreiben. Er sagt, wenn du fastest, dann geh unter die Dusche. Wasch dich. Putze deine Zähne. Rasier dich oder trimm deinen Bart. Verwende auch etwas Deo, vielleicht auch ein bisschen Parfüm. Zieh deine normalen Kleider an und verhalte dich ganz normal, wie du dich sonst auch verhältst, sodass es keinem auffällt, dass du fastest. Je Jünger Jesu sollen weder am finsteren Gesicht noch am Körpergeruch erkennbar sein, sondern an der Freude über ihren Herrn, auch wenn sie fasten. Das Fasten soll also in Abgeschiedenheit erfolgen, ohne sichtbare äußerliche Anzeichen. Ich sage es nochmal, es soll zwischen demjenigen, der fastet, und demjenigen, für den er fastet, bleiben. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Nun könnte natürlich jemand fragen, ja, ist das überhaupt möglich? Können wir dann überhaupt noch fasten? Man lebt ja nicht irgendwo isoliert auf einer Insel. Man hat so seine sozialen Kontakte. Wenn man verheiratet ist oder in einer Familie wohnt, dann werden die anderen, ob ich das will oder nicht, eben mitbekommen, dass ich an dem Tag nichts esse. Auch hier müssen wir aufpassen, dass wir die Worte Jesu nicht gesetzlich auslegen. Es besteht ein Unterschied, ob andere unbeabsichtigt erfahren, dass ich faste, oder ob ich so faste, dass andere es erfahren. Versteht ihr? Ich glaube nicht, dass Jesus hier sagen will, Leute, nur das ganz private Fasten ist erlaubt. Wenn ihr also fastet und jemand davon etwas erfährt, dann habt ihr schon verloren. Manchmal ist es nicht möglich, dass überhaupt niemand erfährt, dass wir fasten. Aber wir sollten natürlich auch nicht, wenn wir uns vornehmen zu fasten, was weiß ich, Oma besuchen, die dann ein ganz, ganz tolles Essen für uns kocht, unseren Lieblingskuchen backt und sich dann wundert, warum wir nicht essen wollen. Ja, mein lieber Junge, schmeckt dir das Essen nicht? Doch, das Essen, das schmeckt mir schon, aber ich bin nicht hungrig. Aber du sollst jetzt doch etwas essen, du fällst fast vom Stängel. naja, ja, nein, ich weiß nicht. Und dann kommt es doch heraus, Oma, weißt du, heute will ich nichts essen, weil ich faste. Und dann hat man's doch gesagt und hat ein schlechtes Gewissen. Deshalb ist es vernünftig, das Fasten auf eine bestimmte Zeit zu legen, wo man es tun kann, eben ohne aufzufallen. Und ich denke, diese Zeit, die muss man planen und vielleicht auch durchaus vernünftig überlegen, wann ist eine gute Zeit, in der ich fasten kann, ohne dass es in meinem ganzen Umfeld auffällt, dass ich nichts esse. Außerdem, glaube ich, ist es auch sehr empfehlenswert, wenn diese Zeit in der Stille verbracht werden kann. Es bringt nicht viel zu fasten, wenn man ins Geschäft geht und den ganzen Tag sich nur auf die Arbeit konzentrieren muss und tausend Gedanken und Sachen auf einen einstürmen und man gar nicht sich so richtig konzentrieren kann auf Gott. Vielleicht würde ich sogar empfehlen, einen Urlaubstag sich zu nehmen oder das so zu planen, dass man einen Urlaubstag in Anspruch nimmt oder einen Feiertag, an dem ich ganz alleine irgendwo mich zurückziehe, um mich dem Gebet und der Gemeinschaft mit Gott zu widmen. Das ist der Kern des Fastens, intensive, konzentrierte Gemeinschaft mit Gott zu erleben und nicht darum geht es, dass ich mir dann nach so einem Tag auf die Schulter klopfen kann und sage, oh, was bist du doch für ein geistlicher Typ. Wir fasten nicht, um gesehen zu werden, auch nicht, um andere damit zu beeindrucken, auch nicht, um uns selbst dabei geistlicher zu fühlen, sondern um uns in dieser Zeit der Abgeschiedenheit ganz auf Gott auszurichten. Jesus sagt uns auch noch abschließend, dass Fasten aus echter, ernsthafter Gottesfurcht von Gott gesehen und auch belohnt wird. Vers 18, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Dich belohnen? Was ist die Belohnung für das Fasten? Ich würde es auch so sagen, mehr von Gott. Wer aus dieser innigen, reinigen Gemeinschaft herauskommt, will mehr von Gott. Der will, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel so, auch auf Erden. Der will nicht den Segen eines besseren irdischen Lebens, sondern der will mehr von Gott. In Sacharja 7, Vers 5 stellt Gott seinem Volk durch den Propheten eine Frage. Er fragt, als ihr gefastet habt, habt ihr wirklich für mich gefastet? Ich wünsche mir, wenn wir fasten, dass wir diese Frage mit einem klaren Ja beantworten könnten. Ja, Herr, ich will mich beim Fasten nur auf dich konzentrieren. Die reinigende, auch erfüllende Gemeinschaft mit dir will ich suchen. John Wesley, er sagt bezüglich des Fastens, vor allem lasst uns beim Fasten allein auf unseren Herrn sehen. Dies und nur dies soll dabei unsere Absicht sein, den Vater in den Himmeln zu verherrlichen. Denn dann, sagt Jesus, wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Nun können wir natürlich aus Angst, etwas falsch zu machen, denken, ich lasse das lieber, ist sowieso nicht mein Ding. Das klingt alles so mystisch. Sollen die fasten, die meinen, sie bräuchten es? Ich habe meine Zweifel, ob das eine gute Einstellung wäre, denn Jesus sagt uns, dass wir in seiner Abwesenheit fasten werden, fasten sollen. Mich hat das Thema, gerade auch jetzt hier bei der Vorbereitung, erneut angesprochen, weil ich auch nicht zu denen gehöre, die regelmäßig fasten. Aber das Fasten, es hat einen festen Platz im Leben des Gläubigen. Es ist kein Tabuthema. Jesus hat uns in der Bergpredigt gelehrt, wie wir nicht fasten sollen. Wir sollen es nicht tun, um von anderen bewundert und bestaunt zu werden. Nicht fasten für alle, groß und breit geschrieben, ist der Ton, den Jesus anlegt. Fasten gemeinsam statt einsam ist auch nicht das Motto. Den Slogan hatte ich auch irgendwo im Internet gelesen. Aber wir dürfen es tun in der Abgeschiedenheit, in der Stille, mit der Absicht im Herzen, Gott näher zu kommen, die Gemeinschaft mit ihm ohne Ablenkung zu genießen und zu intensivieren. Gerade in unserer lauten Konsumgesellschaft und unserer ich-verhafteten Zeit, wo jeder fragt, was habe ich davon, kann uns das Fasten helfen, den Kopf und auch das Herz wieder für die wesentlichen Dinge des Lebens freizukriegen. Und ich möchte uns ermutigen, das ist natürlich nur ein Vorschlag, vielleicht in dieser neuen Woche an einem Tag wirklich eine Mahlzeit ausfallen zu lassen und die Zeit, die wir normalerweise zum Essen gebraucht hätten, mit mehr Gebet, Bibel lesen, Stille zu füllen. Ich wünsche uns allen einen großen Hunger. Einen Hunger nach unserem großen Gott. Lasst uns beten. Lieber Jesus, die Worte, die du da gesprochen hast, diese Predigt auf dem Berg, hat nicht nur deine Jünger damals herausgefordert, sondern sie fordert auch uns heraus, diese Predigt. Du siehst unser Herz, du willst, dass wir dir ganz nachfolgen und du willst auch in der Stille, auch in der Zeit, wenn wir uns wirklich entscheiden, mal nicht zu essen, einen Tag oder ein paar Stunden zu fasten, dass wir das mit der richtigen Haltung tun. Herr, nicht um andere zu beeindrucken oder um uns selbst danach geistlicher und besser zu fühlen, sondern um dir zu begegnen, um auf dich besser hören zu lernen. Danke, dass du uns in deinem Wort Anweisungen gibst, wie wir das richtig machen können. Und wir wollen aus deinem Wort lernen. Dein Wort, es ist Nahrung für uns. Und auch diese Predigt heute, das, was wir von dir heute gehört haben, es fordert uns heraus, aber es ernährt uns auch. Es zeigt uns, wie wir dich noch näher kennenlernen können, wie wir noch enger Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und danach sehnst du dich, dass wir nach dir dürsten, dass wir nach dir hungern, dass wir dich immer wieder suchen. Und du hast verheißen, Herr, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, dann wirst du dich uns zeigen. Du wirst uns begegnen, du wirst uns berühren und du wirst uns verändern. Und darum bitten wir, Herr, dass dein Wort uns reinigt und dein Geist uns von innen nach außen verändert. dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.